Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen, Frau Röhrig. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Vielen Dank, Herr Barucker, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass es zustande gekommen ist.
Ja, ich mich auch. Wir sind nämlich nicht ganz nah beieinander, sondern weit entfernt. Deshalb mal hier über Zoom oder über Videokonferenz. Sie sind Rechtsanwältin und auf deutsches und europäisches Arzneimittelrecht spezialisiert, beschäftigen sich seit über 30 Jahren mit der Thematik. 1998 veröffentlichten Sie als Herausgeberin und Hauptautorin das Handbuch der EU-Zulassung. Sie sind Autorin von über 100 Fachpublikationen zum europäischen Arzneimittelrecht. Heute in unserem Gespräch soll es um ein Buch gehen, was hier neben mir steht. Es trägt den Untertitel, wie die Bevölkerung über die Covid-19-Impfung getäuscht wurde. Die Corona- oder die Pandemiepolitik ist weiterhin Thema, auch in der öffentlichen Debatte. Die Impfungen teilweise noch mehr, weil wir mehr Impfgeschädigte haben, die sich auch melden, als ursprünglich geäußert wurde, dass es sie geben kann. Ich habe gerade noch mal von Herrn Psychotek ein Interview gehört, der meinte er sogar, es gibt eigentlich keine Todesfälle durch Impfungen. Hat er komplett verneint. Und Ihr Buch wiederum hat etwas beschreibt, eigentlich die Zulassung der Impfstoffe, der mRNA-Impfstoffe, ob es Impfstoffe sind oder nicht, ist auch Teil des Buches. Wie es dazu kam, eine Chronologie, die sehr detailliert ist, sehr umfangreich, sehr wertvoll. Und ich würde heute mit Ihnen probieren, die wichtigsten Kernpunkte dieses Buches eigentlich zu besprechen. Und bevor wir reinspringen ins Buch, würde ich gerne Sie fragen, gab es einen Auslöser dafür, sich diese enorme Arbeit zu machen, um so im Detail zu beschreiben, wie es zu den Zulassungen der mRNA-Impfstoffe kam? Was war Ihre Motivation?
Meine Motivation, ja, es gab einen Auslöser, und zwar waren diese Auslöser die geleakten oder gehackten, wie auch immer, EMA-Unterlagen zu Comirnaty. Die hatte ich von einem Mandanten zugespielt bekommen und der hatte mich gebeten, mir die Unterlagen doch mal anzusehen und mal Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich meinte, vielleicht können wir das ja dann in Zukunft auch für uns nutzbar machen, die Art, wie die Behörden hier vorgehen. War natürlich spaßig gemeint. Und als ich diese Unterlagen durchsah und ich habe in meiner Tätigkeit viele Mängelbescheide, sind sogenannte Mängelbescheide, die also die Auffassung der Behörde zusammenfassen vor Erteilung der Zulassung oder Ablehnung der Zulassung, also vor Zulassungsentscheidung. Da war im Prinzip die Erfahrung, wenn wir mehr als 10 Mängel bekommen, wovon dann ein oder zwei sogenannte größere Mängel, Major Objections sind, dann können wir eigentlich den Zulassungsantrag zurückziehen und müssen nochmal neu arbeiten, weiterarbeiten und zum späteren Zeitpunkt einreichen. Und als ich diese Unterlagen durchsah und dann feststellte, dass es alleine bei der Qualität über 140 Qualitätsmängel gab, von denen lediglich dann nur 3 als Major Objections waren. Das war unter anderem die RNA-Integrität. Da war ich schon ziemlich geschockt. Ja, zumal das vor dem Hintergrund war, dass dieser Mängelbescheid im November, um den 20. November herum, 2020 erlassen wurde und dem Antragsteller geschickt wurde, also BioNTech. Und letztlich die Zulassung dennoch einen Monat später erteilt wurde. Und es ist einfach absolut unmöglich gewesen, dass so eine Menge an Mängeln innerhalb eines Monats behoben wird. Mhm. Ja, und das, was ja letztlich dann hinterher in der Zulassung zu sehen war, das waren 5 Qualitätsmängel, die offen mitgeteilt wurden. Aber wenn man dann letztlich in den Beurteilungsbericht ging, dann sah man, dass diese Mängel wiederum Untermängel hatten. Und das, was dann nicht als Mängel definiert war, das waren dann Empfehlungen für die zukünftige Entwicklung, was aber eigentlich auch Mängel gewesen sind. Also das hat mich komplett geschockt.
Mhm. Bei den Zulassungen zu den mRNA-Impfstoffen wird ja immer davon gesprochen, wie schnell es eigentlich ging und wie toll es ist, dass die Wissenschaft so schnell in der Lage war, diese Impfstoffe, diese lebensrettenden Impfstoffe zu produzieren. Und meistens wird auch betont, auch zum Beispiel vom Paul-Ehrlich-Institut, welches für Impfstoffsicherheit zuständig ist, dass die gleiche Sicherheit gilt oder die gleichen Prüfverfahren gelten. Und es, man wurde relativ schnell angefeindet, wenn man nur in Frage stellte, ob das überhaupt geht, aufgrund der Zeit, was Sie jetzt auch schon benennen. Bevor wir da hinspringen, zeigt auch Ihr Buch ja eins, dass ohne eine ausgerufene Notlage eigentlich die Grundlage für die Notwendigkeit so einer schnellen Entwicklung wegfällt. Also die Grundlage ist ja eigentlich die Ausrufung eines Notzustands, einer gesundheitlichen Notzustandes. Und Sie erwähnen auch am Anfang des Buches öfters die internationalen Gesundheitsvorschriften, IGV abgekürzt. Können Sie mal kurz beschreiben, welche Rolle spielten denn diese internationalen Gesundheitsvorschriften, vielleicht auch die WHO oder generell diese Ausrufung eines Notstands, damit wir überhaupt an diesen Punkt kommen, jetzt müssen wir oder dürfen wir schnell zulassen? Mhm. Welche Rolle spielte das?
Im Prinzip ist diese Ausrufung der Pandemie durch den Generaldirektor der WHO eigentlich der Startpunkt gewesen für dann die Entwicklung der Impfstoffe. Ich sage jetzt mal Impfstoffe, obwohl mir es immer schwer über die Lippen geht, weil es ja keine Impfstoffe in dem Sinne sind, da kommen wir ja gleich auch noch zu. Und zwar löst diese Ausrufung einer Pandemie oder einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite auch in der EU einen Mechanismus aus. Und zwar den Mechanismus, dass automatisch, wenn der WHO-Generaldirektor eine gesundheitliche Notlage, weltweite gesundheitliche Notlage ausspricht, wir die in der EU auch haben. Es muss also gar nicht unbedingt auch von der EU-Kommission dann noch festgestellt werden, wir haben einen Notstand. Und dass in diesen Fällen dann die Verordnung über die bedingten Zulassungen für Schnellzulassung von Arzneimitteln greift und möglich ist. Und die bedingte Zulassung war damals zunächst geschaffen worden für die Arzneimittel für seltene Leiden. Letztlich in den Fällen, in denen Schnellhilfe für seltene Erkrankungen oder schwere Erkrankungen kommen soll, aber man eben noch kein Arzneimittel hat, da hat man gesagt, gut, wir wollen einen Mechanismus haben, dass diese Arzneimittel schnell zugelassen werden können oder schneller zugelassen werden können, auch dann, wenn die klinischen Prüfungen noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Das war also ursprünglich die Rede davon, es muss die Qualität geprüft sein und in Ordnung sein. Es muss die Präklinik, also Tierversuche oder Versuche im Labor, die Ergebnisse müssen vorliegen und in Ordnung sein. Und in aller Regel auch die klinische Prüfung Phase 1, die erste Prüfung am Menschen müsste durchgeführt sein. Und dann könnte man die Zulassung bereits erteilen unter der Auflage, dass die klinischen Studien Phase 2 und 3 fertiggestellt werden müssen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz hat man vorgesehen, allerdings für den Fall einer solchen gesundheitlichen Notlage. Da sagte man, also da ist dann geregelt, dass nicht nur die klinische Prüfung noch nicht vollständig vorliegen muss, sondern auch Qualität oder Präklinik unvollständig sein können. Also hat man mit dieser Notlage im doppelten Sinne, sowohl im Hinblick auf die Klinik als auch im Hinblick auf Qualität oder Präklinik, die Möglichkeit, hier schneller vorzugehen. Mhm. Ja, und zusätzlich wurde dann noch ein Mechanismus geschaffen, des sogenannten Rolling Review, sodass also die Möglichkeit bestehen sollte, schon nach Durchführung ganz weniger Tierversuche, oder ursprünglich wollte man sogar parallel zu den Tierversuchen anfangen mit klinischen Studien am Menschen. Also dass man im Prinzip erst, wenn ein Ergebnis einer präklinischen Studie vorliegt, dass man dann schon mit der klinischen Studie am Menschen anfangen kann. Hm. Ja, und dass dann also so nach und nach dass der Zulassungsantrag schon gestellt werden konnte und dann so nach und nach die Unterlagen eingereicht werden.
Hm. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass zum Beispiel diese internationalen Gesundheitsvorschriften schon vor vielen Jahren eigentlich sozusagen Einzug ins deutsche Recht gezogen haben. Können Sie mal erklären, welche Stellung haben diese IGVs und was bedeuten die eigentlich für die Corona-Pandemie-Politik und für die Ausrufung dieser Notlage?
Die internationalen Gesundheitsvorschriften, die zum Zeitpunkt der Corona-Pandemie galten, Das waren die internationalen Gesundheitsvorschriften aus dem Jahr 2005. Die waren damals umfassend überarbeitet worden. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, ne, der die Mitgliedstaaten bindet und die Mitgliedstaaten verpflichtet, diese Gesundheitsvorschriften in nationales Recht umzuwandeln oder zu übernehmen, sodass also all das, was in den internationalen Gesundheitsvorschriften geregelt wird, dann auch gleichzeitig nationales Recht wird. Und im Jahr 2007 hat die Bundesrepublik Deutschland das Gesetz zu den internationalen Gesundheitsvorschriften in nationales Recht eingeführt und im Jahr 2013 nochmal das Ganze noch verdeutlicht und nochmal fester gezurrt durch die Durchführungsverordnung zu den internationalen Gesundheitsvorschriften. Ja, und das ist im Prinzip seitdem Bestandteil des nationalen Rechts. Und interessant ist eben auch, dass dieses Gesetz zu den internationalen Gesundheitsvorschriften auch schon im Jahr 2007 vorsah, dass durch dieses Gesetz Grundrechte eingeschränkt werden können, wie Grundrecht der Freizügigkeit, Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, Post- und Fernmeldegeheimnis. Ja, das ist im Prinzip das, was wir dann in der Corona-Zeit erlebt haben.
Und wenn ich es richtig erinnere, habe ich im Buch auch gelesen, dass da schon davon gesprochen wurde, eigentlich gesunde Menschen in Quarantäne versetzen zu dürfen, nur wenn der Verdacht besteht, dass sie ansteckend sind, richtig?
Ja, gut, das ist so in den internationalen Gesundheitsvorschriften enthalten und ist natürlich dementsprechend auch 1:1 in nationales Recht umgesetzt worden. Ja.
Ja.
Und das ist ja auch heute noch der Fall. Und das ist natürlich auch, das geht ja auch gleichzeitig, das hat auch diesbezüglich hat keine Änderung stattgefunden jetzt durch die Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Aber dieser Passus gerät natürlich jetzt noch mehr in den Fokus. Das ist also auch schon im Prinzip seit 2005 geregelt gewesen, dass Mitgliedstaaten ja die Einreise in oder dass Staaten die Einreise in ihr Land von der Vorlage von Gesundheitszeugnissen abhängig machen können. Ja, denn es ist lediglich geregelt, dass wenn Gesundheitszeugnisse verlangt werden und wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, dass dann die Personen nicht an der Einreise gehindert werden können. Im Umkehrschluss heißt es, wenn ich kein Gesundheitszeugnis habe, kann ich dann auch an der Einreise gehindert werden.
Ich fand nämlich diese Vorgeschichte schon wichtig, weil ja, da wurden sozusagen Dinge geregelt, die dann jetzt für mich zum Beispiel zum ersten Mal überhaupt in der Praxis sichtbar wurden, aber die waren ja schon lange in place sozusagen, also vorbereitet. Und ich würde gerne mal sozusagen, Sie haben ja schon jetzt begonnen, von dieser Zulassung, sich anbahnenden Zulassung, sagen wir mal so, Zulassungsvorbereitungen zu sprechen. Ganz früh beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, ganz früh in Coronas Zeiten, ich weiß nicht mehr genau wann, sprach man davon, dass man jeden Menschen auf der Welt impfen müsste, um wieder sicher zu sein. Dieser Satz wurde von vielen Menschen wiederholt, also nobody is safe until everybody is safe oder vaccinated, ja. Das ist ja erstmal für mich als Laien war es jetzt nicht so verständlich, weil das habe ich so vorher noch nie gehört. Wir müssten uns jetzt alle impfen lassen. Und man wusste auch schon im März, April locker, dass sozusagen die Infektionssterblichkeitsrate je nach Alter um den Faktor 1000 sogar schon sich unterscheidet. Aber vielleicht können Sie mal sagen, wann begann eigentlich diese Strategie und woher kam sie vielleicht auch, dass jeder Mensch auf der Welt geimpft werden müsse?
Es ist für mich auch schwierig, das nachzuvollziehen, wann es jetzt nur genau angefangen hat. Aber wichtig ist, also denke mal auch an Meilenstein natürlich, dieses Interview von Bill Gates in den Tagesthemen. Denn da äußerte er, und das hat er nicht nur in den Tagesthemen geäußert, sondern immer geäußert und überall geäußert und vor allen Gremien geäußert, dass wir 7 Milliarden Menschen impfen müssen. Ja, und das bedeutet ja im Grunde nahezu jeden Menschen. Und das ist einfach, also wenn man sich mal diese Entwicklung anguckt, dann begann das eigentlich damit, dass man sagt, es ist ein neues Virus und gegen dieses Virus haben wir keine Immunität. So, was, es war ja nicht von Kreuzimmunität die Rede, gar nicht, sondern wir haben einfach keine Immunität dagegen. Wie stellen wir jetzt diese Immunität her? Haben wir 2 Alternativen. Die eine Alternative ist die natürliche Infektion. wie sie von Frau Merkel dann gerne Durchseuchung genannt wurde, mit negativ, oder aber die Impfung. Ne? Und da merkt man, dass dann so eigentlich Ende März, Anfang April der Schwerpunkt immer weiter dahin ging, dass man sagte, naja, also im April sagte, glaube ich, die WHO, naja, wir wissen nicht, wie das ist mit der Immunität von Genesenen. Da liegen noch nicht genügend Daten vor. Wir wissen nicht, ob die sich dann nochmal anstecken können oder nicht. Und das ging dann so sukzessive dahin zu sagen, gut, wir haben nur die Impfung und nur die Impfung ist letztlich die Möglichkeit, hier Immunität zu schaffen. Und einher ging das ja im Prinzip auch mit dieser, ja, Definition der Herdenimmunität. Ja, was ist Herdenimmunität? Und wie wird diese Herdenimmunität hergestellt? Ursprünglich war es so, Herdenimmunität wird eben hergestellt, entweder durch natürliche Infektion oder Impfung. Das wurde dann schon früh im Jahr 2020, ich glaube, das war dann im Juni, wurde es geändert. Dann war auf einmal Immunität, und Immunität kann nur hergestellt werden durch Impfung. Es gab dann einen großen Aufschrei, dass die natürliche Immunität komplett rausfallen sollte, sodass man dann wieder geändert hat, einen Rückzieher gemacht hat. Ich glaube, das war November 2020, dass man gesagt hat, gut, also wir haben die Möglichkeit, Herdenimmunität herzustellen durch Impfung oder durch natürliche Infektion, aber wir halten natürliche Infektion für unethisch.
Genau, vielleicht kann man die RKI-Leaks da einmal kurz zitieren und sagen, ich weiß das Datum leider nicht, politischer Entschluss ist längst gefasst, es sollen so viele Menschen so schnell wie möglich geimpft werden. Das
Genau.
wurde dann auch wirklich Realität. Und vielleicht für den Zuschauer, der es nicht mitbekommen hat, mittlerweile ist gut belegt, aber auch schon seit 21, dass sozusagen die erworbene Immunität durch Infektion der Immunität gegenüber Impfimmunität sozusagen haushoch überlegen ist. Das ist jetzt auch von, also mit den Top-Immunologen Deutschlands anerkannt oder auch weltweit. Jetzt vielleicht tauchen wir mal dieses Zulassungsgeschehen ein. Das ist ja im Prinzip Ihre Expertise. Also wann begannen jetzt die Zulassungsstudien? Wann wurde begonnen zu sagen, wir fangen jetzt an damit, aktiv diesen Impfstoff herzustellen? Und vielleicht auch aus Ihrer Sicht gab es zu dem Zeitpunkt immer noch diese, also, oder immer noch, wenn es sie überhaupt mal gab, diese Grundlage einer Notlage. Wann begann das?
Im Prinzip begann es ja sofort, also spätestens mit Ausrufung der Pandemie.
Ja.
Vielleicht ja schon früher im Januar, als die internationale, der internationale Gesundheitsnotstand ausgerufen wurde. Wir haben ja im Prinzip zwei Phasen gehabt, ne? Erst im Januar diesen internationalen Gesundheitsnotstand und dann im März nochmal die Pandemie. Und ja, wann die erste klinische Studie durchgeführt wurde oder begonnen wurde, das lässt sich ganz gut nachvollziehen anhand des Clinical Trial der Datenbank. Das war der 20. April 2020. Dann wurde die erste klinische Studie am Menschen begonnen. Vorher müssen natürlich die Tierversuche durchgeführt worden sein. Das heißt, die müssen irgendwo da März herum stattgefunden haben. Ja, allerdings ist es auch hochinteressant, denn im Rahmen einer Feueranfrage in den USA ist ja auch ein Dokument zutage getreten über eine Toxikologiestudie an Ratten von Pfizer, die schon im August 2018 den Startpunkt setzt. Na, insofern, also lässt sich schwer nachvollziehen, wann nun tatsächlich begonnen wurde.
Ja. Und jetzt liest man beim Paul-Ehrlich-Institut, dass sozusagen diese Impfungen, Injektionen genauso sorgfältig getestet worden sind wie andere Impfstoffe. Das zitieren Sie auch in Ihrem Buch. Das Zitat ist ein bisschen länger, aber ich sag mal ungefähr so. Stimmt diese Aussage denn so? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum?
Gut, also meiner Auffassung nach stimmt sie nicht. Ja, denn wenn ich, es geht ja im Prinzip dann schon Richtung Klassifikation auch dieses Arzneimittels rein. Denn wir haben im Zulassungsrecht haben wir je nach medizinischer Klassifikation eines Arzneimittels unterschiedliche Zulassungsvoraussetzungen und damit auch unterschiedliche Prüfungen, die an den entsprechenden Arzneimitteln vorgenommen werden müssen vor der Zulassung. Und man hat ja nun diese Injektionen als Impfungen klassifiziert, eingeordnet, gesetzlich eingeordnet. Das ist im Prinzip eine juristische Fiktion, die seit dem Jahr 2009 besteht, die aber nicht bedeutet, dass dieses Arzneimittel auch medizinisch so wie eine Impfung wirkt. Ja, und der Unterschied zwischen einer Impfung im herkömmlichen Sinne und diesen Spritzen liegt einfach darin, dass bei den herkömmlichen Impfungen dem Menschen das Antigen gespritzt wird. Na, es macht also im Prinzip, der Körper macht nichts, außer die Antikörper herzustellen. Und bei dieser Injektion ist es so, dass dem Körper ja lediglich der Bauplan für ein Antigen injiziert wird und die Körperzellen selbst produzieren das Antigen. Das hat natürlich mehrere gravierende Auswirkungen. Zum einen ist es bei herkömmlichen Impfungen so, dass die Menge, die dem Körper an Antigen zugeführt wird, ganz klar definiert ist. Na, ich habe eben eine Menge von, was weiß ich, 10 Millilitern Antigen, die mir, und das wird dann in einer besonderen Stärke auch ausgedrückt, die mir zugeführt werden. Bei dieser Injektion ist es so, mir wird Bauplan zugeführt und ich weiß nicht, in wie vielen Zellen und wo im Körper dieser Bauplan letztlich ausgeführt wird und das Antigen produziert wird. Das heißt, die Menge, die an Antigen produziert wird, ist unklar. Letztlich die Qualität des Antigens ist unklar. Klappt es mit der Proteinfaltung, ja oder nein? Ist mein Körper tatsächlich in der Lage, dieses Antigen sauber herzustellen? Und dann eben noch zusätzlich die Frage, wo im Körper wird das überall hergestellt? Und denn das ist ja auch eine Problematik, die wir haben, dass im Rahmen der Präklinik festgestellt wurde schon, dass sich die Lipid-Nanopartikel im ganzen Körper verteilen und in bestimmten Organen eben besonders ansammeln. Aber letztlich ist es so, dass diese Injektionen der ursprünglichen Definition eines Gentherapeutikums unterfallen, mit der Folge, dass das eins der oder das strengst geprüfte Arzneimittel hätte sein müssen, hätten also auch wesentlich mehr Prüfungen durchgeführt werden müssen, als sie für normale Arzneimittel hergestellt durchgeführt werden müssen. Und dadurch, dass sie als Impfungen deklariert worden sind und an Impfungen geringere Anforderungen für die Durchführung von Studien gestellt werden, wurde da also nochmal wurden die Anforderungen nochmal runtergeschraubt. Na, sodass ich also hier unterscheiden muss. Wenn ich den Maßstab Impfungen ansetze, dann könnte es sein, das verneine ich allerdings auch, dass sie so geprüft worden sind wie andere Impfungen auch. Wenn man aber den Maßstab Gentherapeutikum ansetzt, was man machen muss, weil eben diese Injektion wie ein Gentherapeutikum medizinisch wirkt, dann hat man bei weitem nicht die Prüfungen durchgeführt und die Tests durchgeführt, die man hätte durchführen müssen.
Und Sie sprechen jetzt von einem juristischen, einer juristischen Betrachtung, wenn es darum geht, was ist es eigentlich? Wie gelang es denn überhaupt juristisch zu ermöglichen, dass man es einen Impfstoff nennt? Was ist das? Wo gab es diese Ausnahmeregelung oder wie ist das gemacht?
Diese Ausnahmeregelung wurde 2009 getroffen. Und zwar wurde die 2009 eingefügt in den Gemeinschaftskodex für Arzneimittel, der in seiner Anlage die Anforderungen an die durchzuführenden Studien definiert. Und da wurde das Gentherapeutikum definiert, aber es wurde dann nach dieser Definition, das ist also ein Gentherapeutikum ist beispielsweise dadurch charakterisiert, dass es dem Körper eine Nukleinsäure hinzufügt. Ja, das haben wir ja hier. Der Bauplan wird als Nukleinsäure hinzugefügt und dass diese Nukleinsäure mit dem therapeutischen Zweck unmittelbar in Zusammenhang steht. Und das haben wir hier auch. Es ist letztlich der Bauplan für das Antigen, das hergestellt wird. Und dann wurde ein Satz eingefügt, dass Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten keine Gentherapeutika sind. Mhm. Das ist so dieser einfache Satz, der dazu führte, dass die Anforderungen an Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten, die eigentlich Gentherapeutika sind, juristisch nicht als Gentherapeutika klassifiziert werden und dadurch auch die entsprechenden Anforderungen an die gesetzlichen Anforderungen nicht eingehalten werden müssen. Das führt dann zu solchen Absurditäten, beispielsweise beim HPV-Impfstoff, Wenn ich deklariere als Indikation, das ist eine Spritze gegen Krebs, Gebärmutterhalskrebs, dann ist es ein Gentherapeutikum, dann muss ich ganz hohe Anforderungen an die Prüfungen erfüllen. Wenn ich aber sage, nö, das ist eine Impfung gegen das HPV-Virus, dann ist es eine Impfung und dann habe ich wesentlich geringere Anforderungen für dasselbe Mittel.
Sie haben gerade eben gesagt, da will ich noch mal kurz darauf zurückkommen, dass man gar nicht wusste, wie viel Antigen, mit wie viel Antigen der Körper konfrontiert sein wird, wenn er diesen neuen Impfstoff bekommt. Ist Ihnen jemals schon mal in Ihrer Arbeit untergekommen, dass sozusagen der die Zulassung gerne haben will, nicht mal definieren kann, wie viel Menge Antigen der Körper eigentlich dann zu verkraften hat? Ist das was Normales?
Das ist mir nicht untergekommen.
Also das ist ein Novum, dass eigentlich unbekannt ist, was genau wie viel Antigen der Körper dann dazu verkraften hat. Das gab es vorher nicht aus Ihrer Kenntnis heraus.
Aus meiner Kenntnis heraus, also in meiner Praxis ist es nicht aufgetreten, nein. Zumal ja eigentlich dieses Antigen der Wirkstoff ist, ja, der letztlich, ja, im Prinzip wird der Körper durch diese Injektion umfunktioniert in die eigene Wirkstofffabrik. Und ohne dass man weiß, wie lange produziert das. Wir haben ja jetzt die erschütternden Ergebnisse auch schon, unter anderem auch von Kevin McKernan jetzt da, der ja auch diese entsprechenden Proteine in Kolonkrebs festgestellt hat. Entschuldigung. Und ja, also das ist eben auch so eine Geschichte, die eigentlich hätte gefragt werden müssen und festgestellt werden müssen, die aber nie gefragt wurde.
Weil das bringt mich zu dem Thema, was mich jetzt auch noch interessiert. Nie gefragt wurde, haben Sie ja gesagt, ne? Also wenn ich es richtig verstehe, wäre die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, die Behörde, Institution, die eigentlich den jetzt BioNTech fragt und fordert, wir brauchen das und das und das und das alles, damit wir hier überhaupt irgendwie über Zulassung sprechen können. Oder damit
ja, genau, basierend auf den gesetzlichen Regelungen, genau.
Genau. Und jetzt schreiben Sie in dem Buch, erfährt man eigentlich, dass eine Menge Untersuchungen oder Daten fehlten, also Ihrer Meinung nach fehlten, als die sogenannten Impfstoffe in Europa zugelassen wurden. Können Sie mal beschreiben, was Ihrer Meinung nach eigentlich normal wäre und was fehlte, als dann trotzdem eine Zulassung erteilt wurde und wer diese Zulassung erteilt hat?
Ja, also die ganze Problematik hängt zusammen mit zum einen, wie ich vorhin erläutert habe, mit der Ausrufung dieser Pandemie und dann der Anwendung der Vorschriften über die bedingte Zulassung im Falle von Notständen. Und zum einen und zum anderen die Klassifikation als Impfstoff. Wenn ich natürlich sage, es ist ein Impfstoff, dann habe ich schon eine ganz andere Liste an Untersuchungen, eine wesentlich geringere Liste an Untersuchungen, die ich durchführen muss, als wenn ich sage, es ist ein Gentherapeutikum. Also dadurch habe ich schon mal wesentlich geringere Anforderungen. Es geht da zum Beispiel um die Frage Shedding. Bei jedem Gentherapeutikum müsste normalerweise geprüft werden, wie ist es mit dem Shedding? Ja, dann auch, wo verteilt sich das Ganze im Körper? Und die andere Geschichte ist die, dadurch, dass ich die Impfstoffklassifikation habe, werden auch übliche, für andere Arzneimittel übliche Prüfungen nicht verlangt, weil man sagt, also vor dem Hintergrund, wir wissen, wie Impfstoffe wirken, herkömmliche Impfstoffe. Wir brauchen deshalb bestimmte Prüfungen nicht zu machen. Und das sind zum Beispiel Prüfungen auf Genotoxizität, also wie wirkt sich das Ganze krebsmäßig auf Nachkommen aus. Dann die Reproduktionstoxizität, Kanzerogenität, ist es krebserregend möglicherweise. Dann die sekundäre Sicherheitspharmakologie, also welche Auswirkungen haben wir auf Herz, Kreislauf, Nerven. Das ist alles nicht geprüft worden, weil man sagte, das ist ein Impfstoff, das brauchen wir nicht. Was man dabei allerdings nicht berücksichtigt hat, dass es selbst nach Auffassung der WHO und auch nach Auffassung des Paul-Ehrlich-Instituts, das ist auch interessant, weil ich glaube, das war 2020 schon, dass das Paul-Ehrlich-Institut eine Veröffentlichung geschrieben hat, wonach natürlich bei Impfstoffen, die neu sind, natürlich diese Studien alle gemacht werden müssen. Man hat hier auch gegen seine eigenen Prinzipien verstoßen. Es sind neue Impfstoffe und man hat die Anforderungen an herkömmliche Impfstoffe angewendet.
Und es wurde ja zugelassen. Und wir hatten es auch im Vorgespräch, wer hat eigentlich den Impfstoff für Europa zugelassen? Wer ist dafür verantwortlich zu sagen, wir lassen diesen Impfstoff zu?
Verantwortlich dafür ist die EU-Kommission. In aller Regel ist es die Leiterin der Gesundheitsdirektion. Ja, und das ist so, es wird immer von EMA gesprochen. Die EMA ist die Behörde, die das alles prüft. Und der Ausschuss für Humanarzneimittel, der gibt seine Empfehlung ab, ob die Zulassung erteilt werden soll oder nicht. An diese Empfehlung des Arzneimittelausschusses ist die EMA, ist die EU-Kommission aber nicht gebunden. Die EU-Kommission kann sagen, na gut, du willst es nicht zulassen, aber ich möchte es gern zulassen und deswegen lasse ich es zu oder umgekehrt. Ja, es wird auch immer so schön geschrieben, ich habe das auch jetzt gesehen, nochmal in der pharmazeutischen Zeitung. Die EU-Kommission prüft, ob sie den Impfstoff zulässt aufgrund der EMA-Empfehlung. Ich denke, ja, dass da die Entscheidungen anders laufen. Ja, es wird eine bestimmte Empfehlung abgegeben. Die EU-Kommission setzt dann diese Empfehlung entsprechend um, weil die Empfehlung schon, ja, Sie wissen, was ich meine.
Und die EMA ist denn die EMA eine unabhängige Behörde?
Nein, die EMA ist keine unabhängige Behörde. Die EMA unterliegt letztlich auch der Aufsicht, letztlich der EU-Kommission. Und ja, die Mitarbeiter oder die Mitglieder des Ausschusses für Humanarzneimittel sind Mitarbeiter der jeweiligen nationalen Behörden. Und auch schon von daher natürlich nicht, wie wir ja auch beim RKI gesehen haben, RKI ist weisungsgebunden, daher nicht unabhängig. Das ist im Prinzip spiegelbildlich zum Robert-Koch-Institut.
Also weisungsgebundene Menschen, die wiederum, wenn ich richtig informiert bin, ist die EMA zu 86% finanziert von den Einnahmen, die sie bekommt, wenn sie Zulassungen sozusagen bearbeiten von der Pharmaindustrie. Ist das richtig?
Das ist richtig. Ich hatte immer in meinem Buch ja auch so eine Entwicklungstabelle mal. Ich habe das allerdings jetzt nicht mehr so im Kopf, wie es war, aber es ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. Ich glaube, es geht an die 90%, die EMA von Gebühren von der Pharmaindustrie finanziert wird. Und da ist das Problem auch noch, das sehe ich jetzt nur auch aus der Sicht der kleinen und mittleren pharmazeutischen Unternehmen, die Gebühren, die sind so hoch, dass sie im Prinzip für kleine und mittlere Unternehmen gar nicht geleistet werden können mehr.
Also
Ja,
die
also das
großen
heißt im
Player.
Prinzip, EMA ist die Behörde für große Pharmaunternehmen, ja, und wird von diesen finanziert.
Ja. Und jetzt kommt es ja dann doch, trotz der Untersuchungen, die da alle fehlen, kommt es ja zu einer Zulassung, zu einer bedingten Zulassung. Ich habe mal jetzt hier einen EMA-Bericht vom 21.12.2020 mir rausgesucht. Da geht es um die Conclusions, also um die Zitate von klinischer Wirksamkeit. Weil ich würde Sie gerne auch gleich fragen, als dieser Impfstoff zugelassen wurde, was wusste man da über Wirksamkeit eigentlich? Weil wir haben ja sozusagen propagiert wurde, 95% wirksam, 100% wahnsinnig wirksam. Und ich habe jetzt hier mal, ich zitiere mal, das ist also die EMA. Hier steht, ich übersetze mal gleichzeitig, es ist wahrscheinlich, dass diese Impfung gegen schwere Covid-19-Verläufe schützen kann. Aber diese schweren Verläufe waren so selten, dass man das eigentlich gar nicht sicher sagen kann, steht hier. Und dann steht noch, es ist nicht bekannt, ob es gegen asymptomatische Infektionen schützt oder ob es die virale Verbreitung sozusagen beeinflusst. Und hier steht auch noch, die Dauer des Schutzes ist unbekannt. So, das liest sich komplett anders als alles, was sozusagen man eigentlich gehört hat. Also es schützt vor schweren Verläufen, vor Tod, am Anfang sogar vor Ansteckung. Was war also der Kenntnisstand? Was haben die Daten, die Zulassungsdaten hergegeben bezüglich der Wirksamkeit, als dieser Stoff zugelassen wurde?
Ja, im Prinzip kann man ja fast nur sagen, wir wissen das, was eben nicht bekannt war. Und das hat die EMA eigentlich sehr schön zusammengefasst. Und dann ist im Prinzip das, was letztlich bekannt war, ja auf einen ganz kleinen Nenner zusammengeschrumpft. Ja, wussten ja nicht mal genau und wissen es ja auch heute nicht genau, ob sie überhaupt gegen die entsprechenden Erkrankungen schützen. Sie haben also, wenn man sich anguckt, wie der Endparameter war, das Endziel, Das war letztlich der Endpunkt. Das war die bestätigte Covid-19-Infektion. Das heißt, es wurde also getestet, wie ist es bei Placebo und wie ist es bei Verabreichung der Injektion. Wie hoch ist dann oder wie wahrscheinlich ist dann eine entsprechende bestätigte Covid-19-Infektion? Und da hat man mit relativer Wirksamkeit argumentiert und hat gesagt, von denen, die entsprechend alle eine bestätigte Covid-19-Infektion hatten, waren so und so viel in der Placebo-Gruppe und so viel in der Währunggruppe. Ja, und da war ein Unterschied von 95%. Wenn man aber die subjektive Wirksamkeit genommen hätte, also letztlich das gesamte Studienteilnehmerkollektiv genommen hätte und dann geguckt hätte, dann hätte man festgestellt, dass die Wirksamkeit lediglich 0,7% betragen hat, weil es nämlich ein verschwindend geringer Prozentsatz überhaupt nur war von Studienteilnehmern, der eine bestätigte Covid-19-Infektion bekommen hat. Ja, und es waren, glaube ich, bei Comirnaty waren es, glaube ich, irgendwo circa 130 Impfungen, die stattfinden mussten, um eine bestätigte Covid-19-Infektion zu verhindern. Und bei Moderna waren es um die 90. Ja, und hinzu kommt noch, dass ich natürlich bei einem solchen Endpunkt bestätigte Covid-19-Infektion da sehr gut auch ja führen kann und leiten kann, wen schicke ich jetzt zum Test und wen schicke ich nicht. Ja, hinzu kam ja auch noch, es wurde dann definiert und wurde festgelegt in den Prüfprotokollen, wann habe ich denn eigentlich eine Covid-19-Infektion nach einer Impfung? Und es wurde bei Pfizer beispielsweise gesagt, wenn es in den ersten 14 Tagen auftritt, dann ist das eine Nebenwirkung der Impfung. Das heißt, da wurde auch niemand dann zu einem Test geschickt. Auch da haben wir dann ja im Prinzip eine große Dunkelziffer.
Und auf jeden Fall ja das Potenzial für Missbrauch und Willkür, oder? Die Daten
ja.
Können ja dann so gesteuert werden, wie es der Pharmahersteller vielleicht möchte.
Ja.
Ich habe letztlich mit einem Herrn gesprochen, der hat 30 Jahre für die Pharmaindustrie gearbeitet, auch bei der Arzneimittelherstellung und Zulassung. Und der hat gesagt, es ist eigentlich verwunderlich, dass man nicht geprüft hat, primär geprüft hat, ob dieser Stoff gegen Tod und gegen Hospitalisierung schützt. Weil er meinte, das sind eigentlich die Kriterien, die sowas, dieses Arzneimittel erfüllen müsste. Ist das für Sie nachvollziehbar, dass das so gemacht wurde?
Dass es so gemacht wurde, wie es gemacht wurde.
Ja, genau. Wäre es für Sie nachvollziehbarer zu sagen, wir müssen gucken, ob dieser Impfstoff primär Tod und Hospitalisierung verhindert oder macht es mehr Sinn, nach Infektionen zu gucken? Was würde man normalerweise eigentlich herausfinden wollen mit dem Impfstoff?
Das ist natürlich immer die Frage, wie wir es definieren. Ich denke, das muss man vor dem Hintergrund der jeweiligen Situation sehen. Gerade bei einer Pandemie wäre sicherlich sinnvoll zu prüfen, wie sieht's aus mit Hospitalisationen und mit Todesfällen. Denn es wurde ja auch immer argumentiert, wir müssen das Gesundheitssystem vor Überlastung schützen. Ja, und das tun wir natürlich nur dann, wenn diese Injektionen tatsächlich gegen Hospitalisierung schützen. Und nicht nur gegen eine wie auch immer bestätigte Covid-19-Infektion, die ich zum einen dadurch steuern kann oder deren Zahl ich dadurch steuern kann, dass ich bestimme, wer geht zum Test und wer nicht. Und zum anderen durch die Zyklen, die ich verwende im Rahmen dieses PCR-Tests.
Und dann kommt noch hinzu, was ich bei Ihnen gelesen habe, dass diese Studie, diese Zulassungsstudie, ungewöhnlicherweise viel zu früh entblindet wurde. Also das klang in Ihrem Buch so, wie dass es sehr unnormal ist. Und wie schnell wurde sie eigentlich entblindet und was hätte man normalerweise gemacht?
Also sagen wir so, es war ja in der Zulassung, war unter bedingten Zulassungen, war unter anderem als Auflage neben den Qualitätsauflagen die Auflage, die klinische Studie durchzuführen, mindestens 2 Jahre. Ja, und wenn ich also eine Placebo-Gruppe und eine Währunggruppe habe, dann muss ich die normalerweise mindestens diese Laufzeit der klinischen Studie aufrechterhalten. Jetzt haben wir aber hier die Besonderheit, dass im November im Prinzip 2020 bereits Zwischenergebnisse eingereicht wurden bei den Zulassungsbehörden und man dann gesagt hat, oh, die Zwischenergebnisse, die sind ja so gut, es wirkt ja alles wunderbar und jetzt ist es unethisch, diejenigen, die Placebo bekommen haben, denen nicht anzubieten, den Impfstoff zu bekommen. Und das ist auch entsprechend abgesegnet worden von der WHO, sodass also sowohl Moderna als auch Pfizer-BioNTech im November oder Dezember 2020 begonnen haben, der Placebo-Gruppe das Serum anzubieten, mit der Folge, dass fast alle aus der Placebo-Gruppe das Serum haben wollten und wir im Prinzip reine Placebo-Teilnehmer von diesen ursprünglich über 20.000 nur noch 1.000 hatten, circa 1.000. Ja, das heißt,
Aber
ich habe
das
dann
wurde.
keine Vergleichsgruppe mehr. Ich kann also im Prinzip Langzeitsicherheit überhaupt nicht mehr testen, weil ich ja die Vergleichsgruppe Placebo gar nicht mehr habe. Und das ist, im Prinzip kann man sagen, dass die Studie, die eigentlich bis 2 Jahre, es war, glaube ich, da 2023, hätte sie der finale Bericht eingereicht werden müssen, dass die dann ab November, Dezember 2020 gar nicht mehr existierte. Eigentlich diese Bedingung schon nicht mehr hätte erfüllt werden können. Und im europäischen Zulassungsrecht habe ich eigentlich die zwingende Regelung, dass wenn ich eine Bedingung, Zulassungsbedingung nicht mehr erfüllen kann, dass dann die bedingte Zulassung zurückzunehmen ist. Ja, aber es ist ja
Sozusagen,
abgesegnet worden von
ja.
allen Behörden.
Aber sozusagen normale Praxis wäre hier vielleicht gewesen zu sagen, ja, wenn ihr die zu früh entbindet, dann können wir die bedingte Zulassung so nicht aufrechterhalten.
Ja. Aber das ging natürlich nicht, weil man sich auch in der WHO schon darauf geeinigt hatte, es ist unethisch, im Rahmen einer Pandemie weiter eine Placebo-Gruppe aufrechtzuerhalten.
Und was haben denn die, wir haben jetzt über die Wirksamkeit gesprochen, wo wir sozusagen jetzt hören, dass die Daten was anderes hergaben, als was verkündet wurde. Das deckt sich übrigens auch total mit den Aussagen im RKI, wo man sozusagen im Januar 2021 noch davon spricht, wir wissen nicht, wie sie wirken, wir wissen nicht, hat auch Herr Wieler selber gesagt, wir wissen eigentlich nichts über diese Impfstoffe. Es wurde völlig anders propagiert. Welche Erkenntnisse lagen denn damals schon vor Entbindung vielleicht über die eventuellen Nebenwirkungen oder schweren Nebenwirkungen, was diese, was zum Beispiel Comirnaty angeht?
Na gut, da haben wir ja den ersten Zwischenbericht, dann jetzt für Februar, also wurde dann Februar 2021 veröffentlicht.
Aha.
Und das war insgesamt eine 8 Seiten lang kleingedruckte Liste an Nebenwirkungen. Ja, also das war ziemlich schockierend, das zu sehen. Und auch letztlich es wurden auch nur in dieser ganzen Zusammenfassung, in diesem Bericht wurden auch nur diejenigen Nebenwirkungen angegeben, die per se schon mal mehr als 2% der Nebenwirkungen ausmachten. Das heißt, da ist ja doch eine ganze Menge auch letztlich unter Tisch gekehrt worden an Nebenwirkungen, alleine durch die Festlegung dieses Parameters.
Und gab es dann irgendwann dann Signale, die darauf hindeuten, dass dieser Impfstoff unsicherer ist als normalerweise? Oder ab wann gab es solche Signale in den Daten?
Ich kann Ihnen das nicht mehr sagen, ab wann es diese Daten oder diese Anzeichen gab. Aber man hat ja relativ früh, als es noch offen geschaltet war, auch beim RKI gesehen, dass letztlich die Anzahl der Nebenwirkungen, die für Comirnaty und Co. angegeben wurden in der Datenbank des RKI, wesentlich höher waren als die für herkömmliche Impfstoffe. Irgendwann wurde das dann rausgenommen aus dem Internet, sodass man das nicht mehr vergleichen konnte. Das war auch relativ früh, meine ich. Und es ist im Prinzip ja schon sehr früh erkennbar gewesen, denn auch die Aussage von der Frau Dr. Keller-Stanislawski, der Dame, die zuständig war für die Nebenwirkungsmeldungen vor dem Untersuchungsausschuss in Brandenburg, war ja eindeutig, dass sie sagte, wir hatten so viele Nebenwirkungsmeldungen bekommen, viel mehr als für alle anderen Impfstoffe und wir mussten Mitarbeiter aus anderen Abteilungen rekrutieren. Also müssen ja diese Hinweise schon sehr früh gekommen sein.
Sie zitieren auch einmal, glaube ich, eine Pfizer-Mitarbeiterin, so ungefähr nach dem Motto, wir sind das Flugzeug schon geflogen, während wir es bauten, oder? War das die Aussage?
Das war die Aussage, genau. Das war, ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen, das war die Qualitätsleiterin von Pfizer. Die sagte, also normal, die auch das zugab. Also normalerweise ist es ja so, wir müssen erstmal die Qualität über Jahre bestimmen und dann müssen wir die Präklinik machen und erst wenn man das alles so gemacht hat und die Qualität bestimmt ist, dann können wir im Prinzip anfangen mit der Prüfung. Und Entschuldigung, das ist da eben genau das, wie es nicht gelaufen ist, sondern man hat einfach angefangen zu produzieren. Und dann hat man gesehen, ach, das funktioniert nicht in der Prüfung, im Tierversuch. Ach, dann nehmen wir eine andere Variante. Ja, also es ist alles irgendwo kreuz und quer durcheinander ausprobiert worden. Das sind Teile aus dem Flugzeug wieder rausgenommen worden während des Fliegens und dann wurden neue wieder reingesetzt. Was sich aber letztlich dann auch ja in dem Beurteilungsbericht oder auch dem Mängelbescheid der EMA aus November 2020 wieder gespiegelt hat, wo ja auch ganz klar hervorging, wir wissen nicht, ist es wirklich das richtige Protein, was hergestellt wird? Wie kommt es, dass es auf einmal unterschiedliche Schweregrade gibt von Proteinen, Massegrade? Was wird, gibt es unter Umständen Probleme mit der Proteinfaltung? Das sind ja alles letztlich Dinge gewesen, die aufgrund der Tatsache, dass man in der Qualität noch nicht so richtig wusste, was man machte, hervorgerufen waren, ja.
Sie sprechen in Ihrem Buch von Good Manufacturing Processes.
Practices, ja.
Practices, Entschuldigung. Das ist auch was, was mir jetzt noch nicht so bekannt war. Und im Buch geht es auch darum, dass die eigentlichen Erfordernisse, was Good Manufacturing Practices sind, dass die eingeschränkt wurden. Also nicht mehr, das war, glaube ich, auch noch zu Zeiten von Herrn Spahn. Also können Sie mal kurz sagen, was sind eigentlich Good Manufacturing Practices? Muss man sich daran halten? Was ist, wenn man es nicht tut? Und wurde das hier überprüft bei der Herstellung?
Das ist eine heikle Frage. Also Good Manufacturing Practices, das sind ja die guten Herstellungspraktiken, die sollen sicherstellen, dass ein Arzneimittel innerhalb einer Charge und über alle Chargen, die hergestellt werden, immer in derselben Qualität und Reinheit hergestellt wird. Dafür ist natürlich erforderlich, dass das ganze Umfeld der Herstellung stimmt, dass dann nichts kontaminiert werden kann, dass vernünftige Analysemethoden entwickelt wurden, um dann auch feststellen zu können, ist die Qualität so, wie ich sie haben muss oder nicht. Und diese Anforderungen, das sind, denke ich, die Grundanforderungen, die für jedes Arzneimittel gelten, die jeder Hersteller einhalten muss. Wenn er diese Anforderungen der Good Manufacturing Practices, GMP, nicht einhält, dann bekommt er keine Herstellungserlaubnis und dann kann er das Arzneimittel nicht produzieren. Ja, und auch nicht freigeben. Und diese Good Manufacturing Practices, die den ganzen Lebenszyklus des Arzneimittels bestehen müssen, also von der Entwicklung an bis, also wenn ich den Wirkstoff, das Arzneimittel fertig entwickelt habe, bis zum Ende erfüllt sein müssen, von denen kann man grundsätzlich keine Ausnahme machen. Es ist allerdings hier in Deutschland anders gemacht worden, durch die medizinische Bedarfssicherstellungsverordnung, ja, mit BVSV. Und in dieser mit BVSV, die von dem Herrn Spahn im Mai 2020 erlassen wurde, da ist unter anderem auch drin enthalten, dass die Good Manufacturing Practices nicht unbedingt eingehalten werden müssen. Es hat eine Informationsfreiheitsanfrage gegeben ans Paul-Ehrlich-Institut. Das ist nämlich also so gewesen, so geregelt gewesen, dass wenn von diesen Good Manufacturing Practices abgewichen wurde und das Arzneimittel trotzdem in Verkehr gebracht werden soll, dass dann ein Gutachten des PAI erstellt werden muss, ob das Arzneimittel unbedenklich ist und die Anforderungen erfüllt, ans Inverkehrbringen. Und deswegen habe ich mit den Chemieprofessoren gemeinsam unter anderem auch die Frage gestellt ans PAI, habt ihr ein entsprechendes Gutachten erstellt? Jemals mal? Und da kam die Antwort, sie hätten ein solches Gutachten nicht erstellt. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass zwar formal die Möglichkeit bestanden hat, von den Good Manufacturing Practices abzuweichen, aber zumindest dieser Mechanismus über das PAI wohl nicht angewendet wurde. Die andere Frage ist natürlich, wie wurde GMP überprüft? Für die Einhaltung der GMP-Vorschriften ist nicht das Paul-Ehrlich-Institut zuständig, sondern sind die Aufsichtsbehörden, die Landesbehörden zuständig. In Rheinland-Pfalz für die Herstellung in Mainz oder auch in Idar-Oberstein von BioNTech ist es das Landesamt für Soziale Dienste. Und in Hessen war es das Regierungspräsidium Darmstadt und das ist jetzt auch alles neu organisiert in Hessen, also für die Produktionsstätte in Marburg. Inwieweit das alles überprüft wurde, entzieht sich meiner Erkenntnis. Es ist nur etwas verwunderlich gewesen, dass eine Importerlaubnis, die eben auch die Einhaltung der Good Manufacturing Practices erfordert, dass die erteilt worden ist aufgrund einer GMP-Inspektion aus dem Jahre 2019, also vom 11. September 2019. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder es wurde diese Importerlaubnis erteilt, ohne dass nochmal eine Inspektion stattgefunden hat, auch und obwohl es sich hier um einen neuen Wirkstoff handelt, also die RNA-Konstrukte. Oder aber man hat tatsächlich im Jahr 2019 bereits ja, inspizieren können, ob die RNA-Konstrukte GMP-gerecht behandelt werden. Das lässt sich im Prinzip nur durch eine entsprechende Anfrage klären, wobei die Frage ist, ob das dann beantwortet wird.
Jetzt wurde ja im Zuge der Impfkampagne auch klar, dass es zwei verschiedene Herstellungsprozesse für diese für die mRNA-Impfstoffe gab bei BioNTech. Wo wäre das ein Verstoß gegen die Good Manufacturing Practices, wenn es eigentlich zwei Herstellungsprozesse gibt?
Per se erstmal nicht. Es ist nur die Frage, was ist von der Zulassung gedeckt? Ja, und da ist es, es ist so, dass normalerweise, wenn ich einen Herstellungsvorgang ändere, ich eine sogenannte Bioäquivalenzstudie einreichen muss. Also ich muss dann prüfen, ist das, was beim zweiten Herstellungsvorgang herauskommt, ist das identisch mit dem, was beim ersten herauskam? Und kann nicht das, was an Schlussfolgerungen aus dem ersten gezogen wurde, auch auf den zweiten Prozess übertragen? Und die EMA hat wohl ja verlangt, dass dass die klinische Studie auch durchgeführt wird an, glaube ich, dann noch 250 Probanden mit dem mit dem Produkt aus dem Herstellungsvorgang 2 und hat dann wohl die Schlussfolgerung gezogen, dass es ähnlich, dass sie ausreichend ähnlich sind, die Ergebnisse aus den Herstellungsprozessen, sodass die Zulassung auch auf diesen Herstellungsprozess 2 bezogen werden kann. Ja, was natürlich sehr, sehr fraglich ist vor dem Hintergrund der DNA-Kontamination, die wir ja erfahren haben und die ein großes Problem darstellt.
Zu der, wozu es einen Beitrag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gab, der bis heute offline ist, obwohl er allen journalistischen Standards entspricht.
Ja.
Und das bringt mich auch zu dem Thema, was ich Sie noch gerne fragen würde. Hier in Deutschland ist eigentlich das Pi, wird oft erwähnt, wenn es um Impfstoffsicherheit und Empfehlung, also Empfehlung oder Zulassung geht. Mir ist noch nicht ganz klar, welche Rolle spielt jetzt eigentlich das Pi bei der Zulassung dieser Präparate? Weil die Zulassung, sagen Sie ja, ist durch die EU-Kommission passiert. Aber hatte das Pi auch die Aufgabe zu gucken, wie sicher und wirksam das ist oder nicht? Welche Rolle hatte das Pi?
Gut, das Pi war letztlich eines der eine der mitgliedstaatlichen Behörden, die im Rahmen der Zulassungsprüfung einbezogen werden. Man muss sich das so vorstellen, dass der Zulassungsantrag zwar bei der EMA eingereicht wird, es werden dann zum Berichterstatter ernannt, ein Rapporteur und ein Co-Rapporteur. Und je nachdem, wer der Berichterstatter ist, gehen dann die Antragsunterlagen in die jeweiligen nationalen Behörden und werden dann von den nationalen Behörden mitgeprüft. Ja, also sowohl EMA-Mitarbeiter als auch unterstützt durch die mitgliedstaatlichen Behörden. Mitarbeiter prüfen dann diesen Antrag. Und im Rahmen der Zulassung von Comirnaty war das Pi zum einen zuständig für die Genehmigung der klinischen Studien. Ja, das war originäre Zuständigkeit des Pi. Das hatte auch nichts mit der EU-Zulassung zu tun, sondern mit der separat erforderlichen Genehmigung für die klinische Studie. Das heißt, im Rahmen dieser Genehmigung musste das Pi sich schon damit auseinandersetzen, reichen mir die Ergebnisse der präklinischen Studien aus, um dann sagen zu können, ja, es ist sicher genug für Menschen, dass dieser Wirkstoff an Menschen oder dieses Arzneimittel an Menschen geprüft werden kann. Das heißt, sie müssen eigentlich ja, tiefgehende Erkenntnisse gehabt haben aus den Ergebnissen der präklinischen Studien und auch natürlich hinsichtlich der Qualität. Denn ich muss ja wissen, was den Prüflingen, den Probanden da verabreicht werden soll. Und zum anderen war es dann eingebunden eben als mitgliedstaatliche Behörde im Rahmen der Zulassungsprozesse, wobei es allerdings nicht Rapporteur oder Co-Rapporteur bei Comirnaty war, sondern der Jan Müller-Berghaus, Mitarbeiter des PAI, war Rapporteur bei Moderna. Mhm. Ja, das heißt also, das PAI hatte auch tiefgehende oder müsste tiefgehende Erkenntnisse über den Impfstoff von Moderna haben. Im Rahmen der Prüfung.
Und das PAI ist ja dann nach Zulassung und nach in den Markt bringen eigentlich für die Impfstoffsicherheit zuständig.
Ist zuständig für die Beobachtung der Impfstoffsicherheit hier in Deutschland, ja.
Und haben Sie sich damit auch beschäftigt, inwieweit das PAI das gemacht hat oder nicht?
Ja gut, wir haben mehrere Anfragen auch ans PAI gestellt diesbezüglich und ich hatte damals auch in Begleitung der Pathologiekonferenz das PAI über die Ergebnisse der Pathologiekonferenz informiert und dann auch aufgefordert, entsprechend tätig zu werden. Ja, denn das PAI hätte als nationale Behörde die Möglichkeit gehabt und auch die Aufgabe für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Und wenn es sieht, wir haben hier Probleme mit der Impfstoffsicherheit, dann muss es sozusagen die rote Lampe hissen, muss die EMA darüber informieren, den zuständigen Ausschuss darüber informieren und kann dann aber auch, Entschuldigung, wenn Gefahr im Verzug ist, eine vorläufige Aussetzung der Zulassung entscheiden. Ja, das ist zwar dann alles nur vorläufig und wird dann im Ergebnis von der EMA nochmal geprüft, also vom Ausschuss für Pharmakovigilanz, Pharmaceutical Risk Assessment Committee, das PRAC. Aber es hätte hier vorab zügig tätig werden können und müssen. Es hat es nicht getan. Insofern ist natürlich zweifelhaft oder mehr als zweifelhaft, ob das PAI hier seinen Anforderungen und Aufgaben nachgekommen ist. Ja, was ja im Übrigen auch gilt für die Bewertung der Nebenwirkungsmeldungen. Ja, wo wir ja auch wissen, dass da zahlreiche Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllt wurden.
Ja. Und das PAI ist nur für ein Verständnis für den Laien auch eine weisungsgebundene Behörde. Wenn also die obere Politikebene entscheidet, was auch immer sie entscheidet, ist das PAI erstmal daran gebunden.
Ja. Ja. Weil das PAI ist genauso wie das Robert-Koch-Institut und auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind Behörden im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums und dementsprechend weisungsgebunden. Ja.
Und wenn ich mich richtig erinnere, schreiben Sie auch im Buch noch was über einen eventuellen Interessenkonflikt von Herrn Psychotek, der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts ist. Weil der wiederum, vielleicht können Sie mir auf die Sprünge helfen, zu mRNA-Technik auch publiziert hat. War das richtig so?
Er hat zum mRNA-Technik publiziert und er hat auch, ich weiß jetzt noch nicht mehr, kann ich mich jetzt an den Namen dieses Zentrums nicht mehr erinnern, aber er arbeitet ja auch intensiv zusammen mit dem Uğur Şahin im Hinblick auf diese mRNA-Technologie. Also im Prinzip hat hier ein befreundeter Forscher den Antrag eines befreundeten Forschers bewertet.
Ich glaube, zum Ende des Buches hin, da geht es um mögliche Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz, die hier vorliegen könnten, nachdem was jetzt alles ausgeführt wurde. Erklären Sie uns doch mal, welche potenziellen Vorstöße im Raum stehen, Ihrer Meinung nach.
Gut, wir haben ja einen Katalog an Straftatbeständen im Arzneimittelgesetz, Paragraph 95 folgende Arzneimittelgesetz. Und da kommen insbesondere zwei Verstöße in Betracht. Das eine ist der Verstoß gegen Paragraph 5 Arzneimittelgesetz. Das ist das Verbot des Inverkehrbringens von bedenklichen Arzneimitteln. Und bedenkliche Arzneimittel sind eben Arzneimittel, die nach den Erkenntnissen der Wissenschaft mehr schädliche Wirkungen haben als Nutzen. Wobei wir ja auch aus den Zivilprozessverfahren, die laufen, immer wieder und nach wie vor behauptet wird, es ist kein bedenkliches Arzneimittel und die Nutzen-Risiko-Abwägung ist positiv. Und die andere Vorschrift ist die Vorschrift des Paragraph 8 Absatz 1 Nummer 1 AMG. Das ist das Verbot, ein Arzneimittel in Verkehr zu bringen, das in seiner Qualität nicht den pharmazeutischen Anforderungen entspricht. Und beide Vorschriften sind bedroht im Falle in schweren Fällen. Und ein schwerer Fall liegt immer dann vor, wenn eine große Anzahl von Menschen betroffen ist, was wir ja hier haben, eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahren.
Und das sind auch die potenziellen Straftaten, auf die Sie im Buch zu sprechen kommen, richtig?
Ja, die Straftaten nach AMG. Ja, genau.
Das bedeutet also, wem, wo und wie würde man diesen potenziellen, sozusagen, diese potenziellen Straftaten melden oder anzeigen? Wen? An welcher
Ja, das
Stelle?
ist auch wieder die, letztlich ist es wieder die Staatsanwaltschaft. Ja.
Obwohl die Staatsanwaltschaft wahrscheinlich auch selber tätig werden könnte, wenn sie Verdacht hätte, Verdachtsmoment
Ja,
hätte, richtig?
ja, ja. Von Amts wegen, ja. Im Prinzip letztlich auch die Aufsichtsbehörden, die könnten ja auch ein entsprechendes Verfahren initiieren, wenn sie sagen, wir haben hier festgestellt, die Prinzipien der Good Manufacturing Practice sind nicht eingehalten. Es wird eben nicht, das haben wir ja auch gesehen, es gibt ja ganz unterschiedliche Qualität in den Chargen, was nach Good Manufacturing Practice ja überhaupt nicht der Fall sein darf. Und wenn das der Fall ist, dann liegt ja schon der Verdacht nahe, dass die Good Manufacturing Practices nicht eingehalten wurden. Und da tritt in aller Regel dann die Aufsichtsbehörde auf den Plan, und informiert auch die Staatsanwaltschaft.
Und die Aufsichtsbehörde hatten Sie schon genannt, es wäre dann sozusagen für die für BioNTech eine das Landesamt, was.
Landesamt für soziale Dienste in
Ah ja, okay.
Rheinland-Pfalz. Ja.
Ich würde Sie gerne zum Schluss noch ein bisschen größer vielleicht fragen. Sie haben ja dieses Buch geschrieben, also Buch geschrieben, ich habe es gelesen, und ich hatte es auch schon im Vorgespräch gesagt. Manchmal wirkte es auf mich, als würde Erschütterung durchklingen. Weil Sie, so wie Sie es jetzt auch beschreiben, Sie sind ja. Sie waren Prozesse gewöhnt oder vielleicht Standards gewöhnt. Und in dem Buch liest man eigentlich Seite für Seite, dass Standards und Normalitäten wie sich auflösen. Also das wäre eigentlich hier angebracht, das müsste man eigentlich hier vorlegen und immer wieder wiederholen Sie, aber es gab es nicht oder es lag nicht vor oder es wurde verschoben. Vielleicht können Sie mal ein paar Dinge nennen, die Sie beim Schreiben dieses Buches eigentlich am meisten schockiert haben oder am meisten erschüttert haben, als Ihnen klar wurde, ah, okay, so ist der Sachstand der Dinge.
Im Prinzip war es so, dass ich erst erschüttert wurde und dann überlegt habe, dass ich das Buch schreibe, um die Bevölkerung aufzuklären. Das war die Geschichte mit den geleakten EMA-Dokumenten und oder gehackten EMA-Dokumenten. Da kann man ja geteilter Meinung sein, ob sie geleakt oder gehackt sind. Offiziell waren sie ja gehackt. Und ich dann eben feststellte, dass es eben 140 Qualitätsmängel gab, 1 Monat nach Zulassung. Und ich aus meiner Tätigkeit die Erfahrung hatte, wenn wir mehr als 10 Mängel bekommen, dann nehmen wir am besten den Zulassungsantrag zurück, machen die Entwicklungsarbeit nochmal weiter und reichen dann zu einem späteren Zeitpunkt ein. Da muss ich sagen, ich habe ja in meiner Tätigkeit in den 3 Jahrzehnten habe ich kleine und mittlere Unternehmen betreut und an diese werden die entsprechenden Pachtenanforderungen gestellt. Wie es natürlich immer schon war bei Big Pharma, kann ich nicht sagen, weil ich da nicht involviert war. Ja, aber hier habe ich eben gesehen, dass das, was ich in meiner Praxis mit kleinen und mittleren Unternehmen erlebt habe, dass das eben absolut ja, hier nicht angewendet wurde und die Arzneimittelsicherheit, Patientensicherheit, die über 3 Jahrzehnte im Arzneimittelrecht, auch EU-Arzneimittelrecht sukzessive entwickelt wurde, und die auch von meinen Mandanten immer gern eingehalten wurde. Sie haben dann natürlich schon gesagt, ach, muss das jetzt auch noch sein, aber sie haben es letztlich verstanden und immer unter der obersten Priorität der Patientensicherheit dann auch entsprechend die Auflagen erfüllt, dass das hier eben absolut nicht mehr, nicht nur im Vordergrund stand, sondern überhaupt nicht mehr berücksichtigt wurde. Wie kann ich ein Arzneimittel zulassen, von dem ich nicht weiß, ob es das richtige Protein herstellt, was da überhaupt alles drin ist? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat immer gesagt, dass Arzneimittel besondere Waren sind, die besondere Anforderungen an die Qualität erfüllen müssen. Und das war hier nicht mehr der Fall. Und dass das Ganze jetzt auch noch sich letztlich dann bis in die Pharmakovigilanz dann weiter verfolgte und weiter ausprägte, das ist ja absolut erschütternd und nimmt mir jegliches Vertrauen in die Behörden.
Wie war es für Sie, als Sie mitbekommen haben, dass dann auch die Impfstoffe für die Kinder und Jugendlichen zugelassen wurden?
Das hat mich sehr schockiert, zumal ich mich dann, als es auch um die Kinder von 6 Monaten bis 4 Jahren, glaube ich, ging, ich mich dann mit den vorliegenden klinischen Studien etwas näher befasst habe, zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden klinischen Studien. Und das war für mich absolut schockierend. Ich habe dann auch an die STIKO, als es darum ging, wird der Impfstoff empfohlen, wird die Injektion empfohlen für die Kinder, einen 16-seitigen Brief, war Appell geschrieben. Und sie an die STIKO appelliert, die Empfehlung nicht auszusprechen. Aber dieser Appell verhallte natürlich, ich weiß nicht, ob ungelesen, aber zumindest unbeantwortet. Und wir wissen ja, wie die Entwicklung weitergegangen ist. Und das ganze Problem an der Geschichte ist einfach, es ist unheimlich schnell etwas in den Markt gepusht worden. Wir haben keine vernünftigen Daten mit Vergleichsgruppen, Placebo-Gruppe, Währunggruppe. Und sämtliche nachfolgenden Zulassungsentscheidungen basieren auf den Erfahrungen mit den vorhergehenden Varianten der Impfstoffe. Das haben wir auch jetzt wieder gesehen bei der Zulassung von KP2, der Variante KP2 von BioNTech. Da wurde dann gesagt, ja, liegen Erkenntnisse vor im Hinblick auf die Immunantwort aus der Präklinik oder Qualität. Und hinsichtlich der Wirksamkeit und Unbedenklichkeit wird auf die bisherigen Erfahrungen zurückgegriffen. Ja, es wird also im Prinzip nichts mehr getestet.
Sie haben es jetzt schon gesagt, das wäre meine letzte Frage auch. Sie schreiben irgendwann am Ende Ihres Buches ungefähr so, Ihr Vertrauen in die zuständigen Behörden ist vollumfänglich zerstört. Und diese beiden Wörter vollumfänglich zerstört, die haben mich doch aufhorchen lassen. Sie haben es jetzt auch schon beschrieben, warum. Das ist klar und verständlich. Also ich habe eigentlich zwei Fragen dazu. Erstens, warum? Oder vielleicht gab es ja auch, ich habe es mitbekommen. Das, was Sie tun oder die Expertise, die Sie haben, haben ja mehrere Leute in diesem Land. Und wenn ich Ihnen zuhöre, ist es ein bisschen so, wie ein Bäcker bäckt eigentlich seit 30 Jahren Brot, dann kommt jemand in die Backstube, macht was völlig anderes und deklariert aber trotzdem, ist alles in Ordnung. Und der Bäcker kommt nicht mehr klar, weil er überhaupt nicht weiß, was jetzt hier sein soll und denkt sich vielleicht, müsste doch jeder mitkriegen, dass das hier nicht ordentlich produziert wurde. Also ich habe eigentlich die erste Frage ist, kennen Sie noch andere Leute mit Ihrer Expertise, die eigentlich kopfschüttelnd waren und sich gedacht haben, das kann nicht wahr sein? Und waren die dann still oder haben die es nicht so gesehen wie Sie? Also wie war es in ihrem kollegialen Umfeld?
Ich habe diesbezüglich keinen Kontakt mehr.
Aufgrund Ihrer Äußerung? Wissen Sie nicht.
Weiß ich nicht. Worüber ich mich freue, ist, dass ich nach wie vor die Kolumne in der pharmazeutischen Industrie, also in der Zeitschrift PharmInt, betreue, EMA und EU-Kommission über Neuigkeiten berichte. Die habe ich seit 2002 oder 2003, die habe ich auch nach wie vor. Aber Kontakt sonst weiter zu Kollegen diesbezüglich nicht.
Okay, also es ist auch ein fast schon beängstigendes Schweigen.
Ja, gut. Ich meine, wenn die Kollegen natürlich in der Beratung derartiger Unternehmen involviert sind, dann überlegen sie sich natürlich, was sie sagen, denke ich. Ich habe das Glück, dass ich Mandanten habe, die halt klein, mittelständisch, ethisch arbeiten. Und die alle die gleiche Einstellung wie ich, so dass ich da wirklich das Glück hatte, dass mir da nichts widerfahren ist.
Vielleicht noch als letzte Frage, gibt es überhaupt, das ist so ein bisschen Richtung Corona-Aufarbeitung, pandemiepolitische Aufarbeitung, zumal Aufarbeitung hier was ein bisschen anders ist, weil also ich kriege sozusagen regelmäßig Briefe von Impfgeschädigten, die nicht wissen, was sie tun sollen. Gerade heute wieder ein Telefonat gehabt. Gäbe es überhaupt einen Weg, Ihrer Meinung nach, dieses vollumfänglich zerstörte Vertrauen, von dem Sie sprechen, in die Behörden wieder aufzubauen. Also, und die Frage, die sich daraus generiert, was müsste jetzt eigentlich passieren, damit Ihrer Meinung nach wieder Vertrauen in diese Behörden entstehen kann, für die Leute, die das Vertrauen verloren haben? Ich denke, Sie sind nicht die Einzige. Es gibt sozusagen Millionen von Menschen, die diesem Impfstoff nicht getraut haben, in Deutschland und auf der ganzen Welt natürlich noch viel mehr. Und da stellt sich ja schon die Frage, gibt es überhaupt noch einen Weg, dass sich Vertrauen zu diesen Behörden, also PEI, RKI, jetzt auch EMA, wieder entwickeln kann? Was denken Sie?
Ich denke, dazu müsste das System an das diese Behörden angehängt sind, und wie diese Behörden eingebunden sind, komplett ändern. Es müssten unabhängige Behörden werden, die unabhängig finanziert werden, die auch keine Verbandlung mit Industrie haben, also nicht diese Drehtüren-Problematik. Ich gehe bei der EMA raus und gehe dann in die Pharmaindustrie rein und komme dann hinterher in die EMA wieder zurück oder PAI oder wie auch immer. Also im Prinzip eine komplette Entflechtung von Interessengruppen, ja, von Auflösung der Public-Private Partnerships, ja, und wirklich unabhängige Wissenschaftler an diese Fragestellungen setzen. Dann kann das Vertrauen selbstverständlich wieder aufgebaut werden.
Und
Ja,
müsste
aber
nicht.
es müsste eben, die müssten aus diesem Geschäftsbereich, den politischen Geschäftsbereich heraus. Ja, und kein Funding mehr durch NGOs. Ja, es gibt ja den entsprechenden Beitrag auch von den Chemieprofessoren. Das ist ja in der Berliner Zeitung mit dem entsprechenden offenen Brief und an das Robert-Koch-Institut, glaube ich, war es. Oder an den Bundesgesundheitsminister. So. Und das ist eigentlich der einzige Weg, der gegangen werden kann. Solange das Ganze politisch bestimmt ist, ist das Vertrauen zumindest nicht von meiner Seite nicht wiederhergestellt.
Und gehört für ihn auch eine juristische oder parlamentarische Aufarbeitung von dem, was schon geschehen ist, dazu?
Ja, selbstverständlich.
Und wie, was denken Sie,
Ja.
was ist da ein Weg, der wirklich Klärung bringen könnte?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist, es sind ja Untersuchungsausschüsse, die wirklich in die Tiefe gehen. Ja, natürlich juristische und strafrechtliche Aufarbeitung, ja, verwaltungsrechtliche Aufarbeitung. Das sind so viele Komponenten, aber letztlich dafür müsste man ja zunächst einmal diejenigen, das haben Sie ja auch so schön geschrieben, diejenigen, die das Ganze, die Akteure waren in diesem ganzen Szenario, die dürfen natürlich die Aufarbeitung nicht übernehmen.
Ja.
Weiß ich, welche Überlegungen haben Sie denn dazu?
Also ich denke, dass Untersuchungsausschüsse erstmal sowieso sinnvoll sind. Und ich fand auch einen guten Beitrag, jemand meinte, man kann nicht, man kann auch eine Enquete-Kommission und einen Untersuchungsausschuss machen. Aber ich denke natürlich, dass das wird ja auch sozusagen, wir sehen es ja jetzt gerade, dass natürlich die Menschen, die Mitverantwortung an dem haben, was geschehen ist, ganz, ganz genau wissen. Glaube ich jedenfalls, einige von ihnen, was eigentlich ihnen blühen könnte. Und damit meine ich jetzt nicht nur strafrechtliche Konsequenzen, sondern einfach auch, was passiert, wenn die Mehrheit der Menschen in dem Land herausfindet, was PAI, RKI wussten oder Ärzte, die geimpft haben, hätten wissen können, wissen müssen in dem Bereich sogar, und trotzdem sich an gewissen Dingen, wie zum Beispiel der Impfung von Kindern, beteiligt haben. Deshalb ist die Verdrängung oder Verdrängungsenergie, Kraft aufgebracht wird, damit nicht ordentlich aufgearbeitet wird, also unabhängig, kritisch, radikal im Sinne von an die Wurzel gehend, die ist natürlich enorm, die ist verständlich. Aber gerade als Jurist oder Anwalt oder auch Richter, wird man mit diesen Dynamiken ja wohl bekannt sein.
Natürlich, ja.
Wie funktioniert die Aufarbeitung einer potenziellen Straftat? Naja, nicht so, indem man jetzt einfach nur beim PAI nachfragt, war alles in Ordnung? Ja, war alles in Ordnung. Das denke ich auch irgendwie eins, also Grundlagenwissen.
Ja.
Aber ich freue mich über alle Untersuchungsausschüsse, die geschehen, weil der in Brandenburg hat aufgezeigt oder hat vieles schon aufgezeigt. Und denke, es braucht weiterhin solide Arbeit, die Sie auch mit dem Buch gemacht haben und andere, die trotzdem, und das denke ich auch, ist mir auch wichtig, dass es muss, im besten Fall bleibt es sachlich und gut begründet, weil sonst verfällt sozusagen der aufklärerische Geist über die Pandemiepolitik in das gleiche Problem wie die, die die Pandemiemaßnahmen jetzt vollumfänglich unterstützt haben,
Ja.
ohne Daten und Grundlagen Dinge postulieren. Ich denke, das ist auch nicht gut, wenn man aufklären möchte.
Das denke ich auch, und das war mir ja auch ein Anliegen mit dem Buch, wirklich sachlich das Ganze darzustellen. Und deswegen war ich ja etwas unglücklich über diesen Titel. Wirklich sachlich und anhand von ganz, ganz vielen Quellen nachzuweisen, wie es tatsächlich gelaufen ist und dann auch eben eine entsprechende sachliche Aufklärung und Aufarbeitung zu fördern.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.